Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute sprechen wir über ein beunruhigendes Thema. Denn die Gewalt gegen medizinisches Personal nimmt leider immer weiter zu. Betroffen sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch MTs, Pflege- und Rettungskräfte. Sie werden immer häufiger bedroht, beschimpft oder sogar körperlich angegriffen. Was können Kliniken tun, um ihre Mitarbeitenden effektiv zu schützen? Das Klinikum Leverkusen bietet beispielsweise regelmäßig Gewaltpräventionskurse an, die zeigen, wie man richtig auf Aggressionen und Übergriffe reagieren kann. Organisiert werden die Kurse von Professor Mark N. Busche, Chefarzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie, und Jessica Odenthal, Diplom-Sportwissenschaftlerin und Gesundheitsmanagerin. Im Interview spreche ich heute mit den beiden darüber, was konkret in gefährlichen Situationen hilft, wie ihr Konzept von den Kolleginnen und Kollegen angenommen wird und warum Kliniken auch in der Verantwortung stehen, ihre Mitarbeitenden vor Übergriffen zu schützen.
Im Themendialog, das Interview.
Ja, hallo Marc, hallo Jessica. Herzlich willkommen zu unserem Podcast MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich freue mich total, dass ihr heute hier bei uns im Studio seid. Wir sprechen über ein wichtiges Thema, ein leider unschönes Thema, mit dem immer mehr Menschen im medizinischen Bereich zu tun bekommen, sei es Ärztinnen und Ärzte, sei es MTs, sei es andere Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Das Thema Gewalt. Man hört ja immer wieder in den Nachrichten, dass immer mehr Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, von Gewalt bedroht sind in ihrem Arbeitsalltag, dass da wirklich Patientinnen, Patienten, Angehörige gewalttätig werden. Wie groß ist das Problem eigentlich? Also über was für eine Größenordnung sprechen wir hier?
Ja, also das Problem wird immer größer. Das ist schwer an der Zahl festzumachen. Es gibt auch repräsentative Umfragen, zum Beispiel vom Deutschen Krankenhausinstitut. Das hat man Krankenhäuser befragt und 72% haben gesagt, in den letzten 5 Jahren ist das mehr geworden. Und ansonsten gibt es aber auch eine hohe Dunkelziffer. Ja, vieles wird auch nicht gemeldet, aber man hört überall und man erlebt es im Alltag, dass es zunimmt und immer mehr Probleme macht.
Was sind denn die Folgen? Also was löst das aus, wenn man im Arbeitsalltag mit Gewalt konfrontiert wird?
Zum Teil weitreichende Folgen. Also von dem immerwährenden Angegangenwerden, sei es in Anführungsstrichen nur verbale Gewalt, aber das über die Dauer und mit dieser zunehmenden Intensität, was dann auch in Wartebereichen schon mal gerne von Patient zu Patient oder wartenden Begleitpersonen einfach überspringt. Und wenn man das einfach tagtäglich erlebt, ist das auch etwas, was man mit nach Hause nimmt und einfach an irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr kompensieren kann. Ganz zu schweigen von den wirklich heftigen Vorfällen, wo es dann auch zu körperlicher Gewalt kommt, ja, wo man wirklich dann nicht nur psychisch, sondern aber auch physisch verletzt wird und das natürlich auch seine Folgen mit sich zieht, vor allen Dingen auch für das Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz und wie gerne ich wieder zurück auf die Arbeit komme, wie ich mich an meinem Arbeitsplatz tagtäglich fühle. Also die Konsequenzen sind weitreichend.
Was denkt ihr denn, woran liegt das? Also wenn Gewalt gegen medizinisches Personal wirklich zunimmt, auch zugenommen hat in den letzten Jahren, was könnte die Ursache sein?
Das ist schwer zu sagen. Also da wird auch dran geforscht. Und auch die Polizei guckt natürlich, mit der wir zusammenarbeiten, woher kommt das? Es wird immer von einer Verrohung der Gesellschaft gesprochen, gerade auch nach Corona, nach dem Lockdown und der Isolation. Und es hängt einerseits zusammen mit verlorenem Respekt gegenüber Mitmenschen, gegenüber Menschen, die mir helfen wollen, auch gegenüber Uniformen, zum Beispiel Feuerwehrleute, Polizisten. Und auch leider, dass in gewissen Kreisen dann auch Gewalt als ein probates Mittel gilt, um seine Ziele zu erreichen. Also, dass es angesehen wird, ja, der setzt sich ein, auch wenn es mit körperlicher Gewalt ist, der erreicht seine Ziele.
Das heißt, es wird als was Positives gesehen?
In gewissen Kreisen schon.
Zumindest ist es erfolgsversprechend. Das ist aber auch aus Sicht, nehmen wir mal eine Notaufnahme, zum Teil nachvollziehbar. Ich habe einen Patienten, der jetzt unangenehm verbal auffällig wird. Setze ich ihn jetzt die Grenze und schließe ihn aus oder hole ich ihn vielleicht vorzeitig rein, um ihn von der Masse zu trennen und dort deeskalierend mit ihm zu sprechen? Letzten Endes ist das immer so eine Beurteilung der Situation. Aber von außen gesehen hat derjenige, der erstmal Rabatz gemacht hat, vielleicht dann im ersten Schritt seinen Willen bekommen.
Die Notaufnahme hast du gerade schon angesprochen. Was sind denn Bereiche, die da besonders gefährdet sind? Oder welche Kolleginnen und Kollegen müssen am ehesten damit rechnen, im Arbeitsalltag mit Gewalt konfrontiert zu werden?
Letzten Endes ist es wie in der gesamten Gesellschaft einfach die Menschen, die in Kundenkontakt kommen, wo wirklich auch der Kunde dann meist mit einer Anspruchshaltung zum Dienstleister kommt. Jetzt sind wir ein hilfeleistendes Unternehmen, aber auch hier hat man meistens das Gefühl, man wird wirklich als Dienstleister gesehen und es gibt diese Erwartungshaltung an das Personal, jetzt genau dem zu entsprechen, was die Patienten möchten und nicht unbedingt den Weitblick zu haben, dass es vielleicht noch Menschen gibt, die schwerer betroffen sind.
Das heißt, dann wird man ungeduldig und dann wird man, wenn man dieses Mindset hat, was ihr eben schon skizziert hat, vielleicht auch aggressiv.
Auf jeden Fall ist diese Anspruchshaltung da und auch wenig Geduld. Und wenn ich in eine Notaufnahme komme, die ist schon überfüllt und ich habe irgendwie nur realistisch gesehen eine Kleinigkeit, dann werden alle erstmal drankommen durch die Triage, die schwerer verletzt sind oder erkrankt sind. Das ist nun mal so und das wird dann nicht nachvollzogen. Das ist so eine teilweise aggressive, fordernde Grundhaltung, kann man gar nicht so festmachen. Aber Beispiel von gestern, ich habe einen älteren Herrn operiert, der sollte von seinem Sohn abgeholt werden. Und der holt den ab und will den sofort mitnehmen, weil er noch einen Termin hat. Also der kann kaum warten, dass man den Entlassungsbrief ausdruckt, weil ich habe mich nach seinem Termin zu richten und der ist dann schon schlecht drauf, wenn er ankommt.
Ja, und sowas kann dann schnell eskalieren, ne?
Ja, man sieht das schon, die sitzen da, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass ich denke, dass ich jetzt, das ist ja kein Friseurtermin, wo ich sage, ich habe einen Spot von 20 Minuten, wenn mein Vater operiert wird und vielleicht sich von einer Narkose erholen muss, dann ist mir doch klar, dass man das nicht auf die Minute sagen kann, genau wann der soweit ist, dass er gehen kann und dass wir auch Abläufe haben. Das ist doch nichts, wo man dann direkt einen Folgetermin macht, weil man sagt, ich plane jetzt 10 Minuten, einen abzuholen und ich denke einfach mal, der ist dann fertig. So funktioniert das nicht. Ne? Aber wenn ich dann mit dieser Anspruchshaltung hingehe und von vornherein schon schlechte Laune habe sozusagen, weil mir irgendwas nicht passt, dann kann das auch hochkochen. Ne?
Was kann dann passieren? Also über was für Formen von Gewalt reden wir dann?
Ja, letzten Endes auch da wieder vielfältig. Zum Glück kommen die schweren Vorfälle wirklich deutlich seltener vor. Aber verbale Gewalt, Drohung, Androhung, dass man nach dem Dienst auf die Person wartet, dass man sie häufiger aufsucht, ja, das ist schon leider fast alltäglich.
Oder angespuckt werden ist häufig oder in unseren Trainings lassen wir uns das natürlich auch berichten von den Trainingsteilnehmern und da gibt's auch Pflegepersonal, die sagen einfach, also wenn mir jemand vors Schienbein tritt, das ist für mich keine Gewalt, das ist für mich Alltag. Das passiert ständig. Also das ist schon krass, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ihr habt jetzt gerade schon Pflegepersonal angesprochen. Gibt's da Unterschiede nach verschiedenen Berufsgruppen? Also wenn wir mal gucken, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, aber auch jetzt MT-Berufe und andere Berufe, die im Krankenhaus tätig sind?
Ja, also nehmen wir zum Beispiel unser Patientenmanagement, was für die Terminierung von den Operationen zuständig ist. Also wenn Patienten dorthin kommen, haben sie ein Anliegen und möchten am liebsten sofort den Termin haben. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass sie einfach ungehalten werden, wenig Verständnis zeigen und dann auch ja drohen gegenüber unseren Mitarbeitern, dass sie sich wirklich unwohl fühlen.
Also ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, wer den ersten Kontakt hat. In der Notaufnahme ist es zum Beispiel oft die Pflege, die dann die Patienten ins Zimmer bringen, schon mal befragen, so eine Triage machen und so weiter. Und das kann sich dann da einfach deswegen entladen, schon weil die Ersten sind, die an den Patienten dran sind. Das ist diesen Patienten, die aggressiv werden und ausrasten, völlig egal, was der Status ist. Also da kann ich als Chefarzt kommen oder als Pflegender oder irgendeinen anderen Job haben, das ist denen völlig egal. Dass man sagt, da ist irgendein Respekt vor irgendeinem Titel oder so, das kann man vergessen. Auch von der Uniform beim Polizisten, das ist denen wirklich, wenn die wütend werden, wenn die ausrasten, ist denen völlig egal, wer vor ihnen steht.
Wir reden ja jetzt drüber, was man dagegen tun kann. Also wir haben euch ja nicht eingeladen, weil ihr gut berichten könnt darüber, wie schrecklich die Lage ist und wie da gerade eure Kolleginnen und Kollegen von Gewalt betroffen sind, sondern ihr tut ja was dagegen. Ihr bietet im Klinikum Leverkusen ganz wunderbare Gewaltpräventionsschulungen an. Erzählt mal, wie ist die Idee entstanden überhaupt, dass ihr jetzt persönlich was dagegen tun müsst?
Das war, ich kam eines Morgens zum Klinikum und da war das orange angestrahlt und das war dieser Orange Day gegen Gewalt an Frauen Und da habe ich einfach die Geschäftsführung kontaktiert, ja, und habe gesagt, ich bin Selbstverteidigungstrainer, ich bin ja Wing Chun Lehrer und habe gesagt, ich könnte mal einen Selbstverteidigungskurs für Frauen anbieten. Wie wäre das denn jetzt passend zu dem Thema für Mitarbeitende im Klinikum? Das fanden die eine gute Idee und die haben gesagt, ich soll mich mal an die Jessica wenden, weil die das Gesundheitsmanagement im Klinikum leitet und dafür zuständig ist. Dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen. Wir haben dann an 2 Wochenenden diese Schulungen gemacht. Und die sind auch gut angekommen, aber da habe ich erst von der Jessica gehört, dass es überhaupt so ein Problem allgemein in der Notaufnahme gibt. Das war mir auch vorher nicht so bekannt. Und da kann man wirklich nicht, Wing Chun ist ja ein Nahkampfsystem, das ist kompromisslos. Da versucht man in kürzester Zeit wirklich für den Nachhauseweg Schaden an einem Angreifer anzurichten. Und das kann man nicht so 1:1 für die Notaufnahme zum Beispiel umsetzen. Und da braucht man eher Gewaltprävention. Und da habe ich überlegt, wie ich mich ausbilden lassen kann zum Gewaltpräventionstrainer. Und das wird ja angeboten von Online-Kursen in einem halben Tag Online-Kurs und man ist Gewaltpräventionstrainer. Also da gibt es sehr große Unterschiede. Und ich wollte irgendwas Offizielles und habe mich dann an die Polizei gewendet. Und die haben gesagt, die haben eigentlich seit Jahren, suchen die schon jemanden, der sowas im Gesundheitssystem etablieren will. Und dann haben die uns beiden zu Gewaltpräventionstrainern ausgebildet. Das war die Polizei Recklinghausen. In 6 Tagen und als Multiplikatoren auch für dieses Training. Und seitdem unterrichten wir das am Klinikum.
Seitdem unterrichten wir das am Klinikum, ganz genau. Aber darüber hinaus ist einfach über diese Vorfälle ein ganzes Gewaltpräventionsprogramm entstanden. Denn rein nur diese Präventionskurse reichen halt einfach nicht aus. Es ist wichtig, dass man zeigt, das Unternehmen steht hinter dem Mitarbeiter. Und es gibt ja noch viel mehr an Präventions- und Unterstützungsangeboten, die wir für solche Situationen anbieten können.
Da sprechen wir jetzt drüber. Also das freut mich besonders, dass auch einfach, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, es wird ja irgendwie immer größer, ne? Also ihr macht immer mehr und immer mehr. Aber lass uns erstmal bei den Schulungen bleiben. Was unterrichtet ihr denn da genau?
Also das ist ein umfassendes Programm. Wir unterrichten im Moment das berufsspezifische Interventions- und Sicherheitstraining, kurz BIOS, von der Polizei Recklinghausen für den öffentlichen Dienst gemacht. Das sind ganz viele Bereiche, die da geschult werden. In erster Linie ein Gefahrenradar, dass ich überhaupt merke, wann wird es gefährlich, dass ich sowas mitbekomme. Erstmal dann, wie verhalte ich mich in Stresssituationen? Wie bleibe ich da handlungsaktiv in Stresssituationen? Wie kann ich mich selbst schützen? Wie kann ich deeskalierend kommunizieren? Wie kann ich nonverbal so auftreten, dass mir das gar nicht erst passiert? Auch rechtliche Aspekte, was darf ich alles und was nicht in der Situation? Oder auch, wie kann ich Hilfe organisieren? Wie kann ich räumliche Sachen umgestalten? Also es ist ein umfassendes Programm, was da unterrichtet wird, mit theoretischen Aspekten und vielen praktischen Gewaltschutzübungen immer abwechselnd sozusagen.
Dann lass uns da doch mal direkt reingehen. Also das Thema deeskalierende Kommunikation hast du gerade schon erwähnt. Wie geht man denn da vor? Also gerade wenn wir in der Situation bleiben, da ist einer, der will seinen Vater abholen, hat kein Verständnis für eure Abläufe, wird laut, wird aggressiv. Was kann man da tun?
Grundsätzlich erstmal ja für mich selbst Schutzvorkehrungen treffen. Und das ist das, was wir gesagt haben mit dem Gefahrenradar. Erstmal muss ich gucken, dass ich selber in eine Situation komme, wo ich mich zum Beispiel nicht in eine Ecke drängen lasse. Dass ich Kontakt und Verbindung zu dieser Person aufnehme und versuche dann erstmal verbal zu deeskalieren über kommunikative Techniken, dass man mit der Stimme versucht zu lenken, dass man erstmal Verständnis zeigt, aber dann auch lernt, wann ist der Punkt gekommen, wann muss ich meine Grenzen klar setzen, wann muss ich ganz klare Handlungsvorgaben geben und immer auch den Aspekt der Selbstsicherung mit betrachten. Das heißt, wo sind meine Fluchtwege? Kann ich mir schon vorher Unterstützung holen und wie kann ich dem Gegenüber jetzt ja adäquat entgegentreten, damit es eben nicht überkocht?
Also als praktische Beispiele nochmal dazu, genau richtig. Also erstens diese ganzen Selbstschutzsachen, die müssen von Anfang an, wenn ich schon merke, der ist schlecht drauf, muss ich gleich stabil stehen, gleich die Hände offen vom Körper haben, dass ich mich schützen könnte, wenn die Deeskalation nicht klappen sollte. Denn eins muss man auch wissen, ich gebe gleich noch ein paar praktische Tipps, wie man da so rangeht an die Situation, aber niemand kann garantieren, dass die deeskalierende Kommunikation funktioniert. Das ist ein Versuch, das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. Und dann, was aber 100% funktionieren muss, ist der Selbstschutz. Sind die Selbstschutztechniken, dass ich dann wenigstens keinen Schaden nehme, wenn das andere nicht funktioniert. Also ein Prinzip ist, dass man sagt, ich bin okay, du bist okay. Dass ich erstmal sage, der kommt ja schon genervt an, hat schon so einen Gesichtsausdruck. Wenn ich dann gleich denke, der Typ ist ein unangenehmer Zeitgenosse, wird es nicht funktionieren mit der deeskalierenden Situation. Das heißt, ich gehe erstmal, sage ich zu mir, eigentlich ist er bestimmt ein guter Typ, hat heute mal einen schlechten Tag, hat einen anderen Termin, ist unter Stress. Wahrscheinlich ist er genau wie ich, denke ja auch, ich bin okay. Ist er auch eigentlich ganz okay? Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt deeskalierend kommunizieren kann. dann bin ich ernsthaft, muss ich ernsthaft sein, muss ihn ernst nehmen. Ich darf nicht drohen, ich darf es nicht ins Lächerliche ziehen, muss ihn ernst nehmen. Und dann gibt es noch so Modelle, die man im Hinterkopf haben kann, zum Beispiel die Statuswippe. Das heißt, ich kann entweder ihm auf Augenhöhe begegnen, ich kann auch am Anfang sagen, ich nehme erstmal einen niedrigen Status ein, sage, tut mir leid, dass Sie jetzt warten müssen. Wenn er dann aber darauf nicht reagiert oder sich das noch als Anlass nimmt, sich weiter aufzuspielen, kann ich auch einen höheren Status einnehmen und ihn dann in die Grenzen weisen. Aber dadurch, dass ich mich innerlich an dieses Modell erinnere, kann ich mich auch in der Situation ein bisschen distanzieren davon, dass ich nicht zu emotional selbst werde. Das hilft einfach, mir persönlich hilft das und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp.
Wie ist das denn, wenn ihr einmal so ein Training veranstaltet habt, was einen Tag dauert, glaube ich, ne, für eure Kolleginnen und Kollegen, haben die dann hinterher diese ganzen Dinge schon so verinnerlicht, dass es tatsächlich in der akuten Situation ohne Problem abrufbar ist? Also wenn man das Training nicht hatte, wird man so nicht reagieren, ne? Aber es muss ja irgendwie so automatisiert quasi in dem Moment, wo ich in Gefahr bin, direkt abgerufen werden können.
Also in unseren Trainings wiederholen wir das einfach ganz, ganz oft in kleinen Häppchen, dass wir schon wirklich viele Wiederholungen an dem Tag schaffen. Und mit jeder Wiederholung erhöhen wir einfach die Chance, dass man in solchen Situationen nicht einfriert, dass man etwas macht. Und letzten Endes ist es das, was unser Ziel ist, nicht einzufrieren und den Schaden einzustecken, sondern darauf aktiv zu reagieren und selber in Sicherheit kommen zu können. Ob das hinterher immer hundertprozentig gelingt, das glaube ich, kann niemand sagen, weil das sind ja auch wirklich Extremsituationen, wo jeder dann überrascht ist, weil man sich ja eigentlich in einem sicheren Umfeld an seinem Arbeitsplatz befindet, wo man sich wohl, wo man sich sicher findet und solche extremen Ereignisse dann schon immer einen großen Einfluss haben.
Aber damit das funktionieren kann, ist erstens alles besonders einfach gehalten. Also gerade in diesen Stresssituationen verlangen wir nichts Besonderes, nichts Kompliziertes. Wir sagen immer dieselben Sachen. Sicherer Stand, Hände vom Körper. Wenn man erstmal so weit ist, wird man sich auch an die Schutztechnik erinnern. Ja, also die Basics, die werden extra alle immer einfach gehalten. Und es wird wirklich immer eine Stunde Training, eine Stunde Theorie, eine Stunde Training. Und das macht man den ganzen Tag. Da hat man also immer, die denken auch wahrscheinlich manchmal, warum wiederholen wir es jetzt schon wieder? Wir können es, aber wir wollen es wirklich einbläuen, damit es in der Situation klappt. Und wir machen ja auch Auffrischungen alle 6 Monate, wo wir nur diese Basics nochmal wiederholen wollen. Weil genau das ist natürlich das Problem. Mit einmal machen ist es fraglich, ob es funktioniert.
Wir bleiben mal in der Situation, die wir gerade haben. Ihr hattet diesen Angehörigen, der laut geworden ist. Ihr habt versucht, deeskalierend zu kommunizieren, hat nicht geklappt. Jetzt eskalieren wir die Situation mal weiter. Der sieht so aus, als würde er handgreiflich werden wollen. Also ich weiß nicht, packt einen, schlägt ein oder was? Was machst du dann?
Ich halte erstmal Abstand. Das ist ja auch eine Sache, die wir unterrichten. Sicherer Stand, Hände vom Körper, Abstand halten. Ja? Stimme einsetzen, Grenzen aufzeigen. Wenn er dann einfach auf mich zukommt und mich festhalten will, dann befreie ich mich mit einer einfachen Technik. Wir haben eine universelle Befreiungstechnik, die wir unterrichten. Ich befreie mich, ich stoße ihn von mir weg, um den Abstand wieder herzustellen, schreie ihn vielleicht an und suche sofort die Flucht. Gucke, wo ist ein Fluchtweg? Überhaupt ist es ja auch nicht, ich muss ja nicht stehen bleiben, wenn ich das Gefühl habe, er schlägt mich gleich, kann ich mich aus der Situation zurückziehen? Sollte ich. Also unser Ziel ist nie, den zu überwältigen. Unser Ziel ist immer nur, sicher aus dem Raum unbeschadet rauszukommen. Also die Flucht aus der Situation ist das A und O.
Wenn ich dann auch noch meine Stimme einsetze, kommen ganz automatisch Kollegen hinzu. Wenn ich natürlich alleine abends im Dienst bin, dann muss sich auch jeder Gedanken drüber machen, okay, wie kann ich denn meine Mitarbeitenden unterstützen? Eine examinierte Pflegekraft alleine nachts im Dienst darf die Station nicht verlassen. Aber was ist, wenn dann wirklich etwas passiert? Wir haben dafür ein Notrufsystem etabliert, wo die über ihre Diensttelefone quasi eine Nachbarstation alarmieren können und dann geschultes Personal in die Situation hinzukommt. Das heißt nicht, dass die eingreifen, aber sie zeigen auf jeden Fall schon mal Präsenz und haben die Chance, Hilfe zu holen, wenn die Situation eskaliert.
Wie kann ich denn meinen Kolleginnen und Kollegen helfen, die vielleicht nicht geschult wurden? Also ich sehe, da ist eine Situation, jemand hat so einen Angehörigen oder so einen Patienten vor sich. Und ich weiß, die Kollegin war noch nicht in eurer Schulung, weiß jetzt nicht so genau, was sie tun kann. Ich weiß es aber schon. Was kann ich machen, um da einzugreifen?
Also wenn wir eine Gesprächssituation haben und wir würden uns hochschaukeln und du unterbrichst die Situation einfach mit einer alltäglichen Routinefrage, dann hast du die Spannung schon automatisch unterbrochen und man wendet sich etwas anderem Professionellen zu. Ich brauche mal gerade bei im Zimmer 13 Hilfe. Kannst du mal bitte mit mir kommen?
Und also das unterrichten wir auch so.
Punkt, ja, dass wir gesagt haben, die Diskussion ist im ersten Schritt unterbrochen. Die Situation ist noch nicht gelöst. Aber wir haben auf jeden Fall eine Chance eröffnet, dass es sich nicht direkt hochsteigert, sondern dass wir andere Handlungsoptionen in Betracht ziehen können.
Das unterrichten wir auch so. Also nicht für uns selber, aber auch für andere. Wir sagen jetzt, Türöffnerlösung nennen wir das. Dass ich sage, Sie können sich gleich weiter unterhalten. Ich brauche mal ganz kurz die Kollegin. Nehme die mit und sage, hast du gemerkt, das wird gefährlich, bleib erstmal hier. Ja, und bis zu Techniken, wir unterrichten auch Zugriffstechniken der Polizei, wenn jemand körperlich schon an einer Kollegin dran ist, wie ich den, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen, zu Boden bringen kann, damit wir uns zusammen zurückziehen können.
Dann frage ich mal, also zum Beispiel jemand fasst mich an den Händen an und packt mich da. Was kann ich dann tun, um mich aus der Situation zu befreien?
Ja, es gibt natürlich in verschiedenen Kampfsportarten, Selbstverteidigungsformen, Nahkampfsystemen tolle Lösungen. Auch individuelle Lösungen, aber wir müssen in der kurzen Zeit, in der wir schulen, eine Universallösung haben, die quasi für alle diese Sachen funktioniert, die einfach zu erlernen ist und die auch bei einer deutlich schwächeren Person durch die Hebelwirkung gegen Stärkere funktioniert. Alles andere braucht man in so einem Gewaltschutztraining nicht zu unterrichten. Und wir haben eine Lösung, wenn ich jetzt hier gepackt werde an der Hand, dass ich durch einen Hebel nach außen über den Anteil der Hand, wo der Daumen ist, mich raushebel und das geht wirklich, wenn man es richtig macht, mühelos, ohne jegliche Kraft, weil ich kann mit meinem Daumen einen Arm nicht halten, wenn der einfach den ganzen Arm als Hebel einsetzt und kann mich dann befreien, kann mich zurückziehen, kann eine Schutzhaltung einnehmen, kann Hilfe holen, was auch immer, aber da kann ich mich in kürzester Zeit befreien und zwar mühelos und das kann man auch schnell lernen, das lernen die Teilnehmer in wenigen Minuten.
Und das funktioniert auch, wenn man, ich sag mal, eine kleine, zierliche Pflegekraft, die von einem deutlich größeren, schwereren Mann angegriffen wird.
Absolut.
Also danke schon mal für die Beschreibung. Wer sich das jetzt noch mal ein bisschen plastischer anschauen möchte, wir haben auch entsprechende Videos von euch beiden verlinkt, die direkt in euren Trainings aufgenommen wurden. Da kann man sich das ansehen. Eine andere Technik ist zum Beispiel auch der Schutz. Wie kann ich meine Arme so halten, wenn jemand nach meinem Kopf schlägt? Was tue ich dann?
Ja, also es funktioniert alles nur, da sagen wir immer, wenn ich schon den stabilen Stand eingenommen habe, wenn ich die Hände locker vorm Körper habe, dann gibt es eine universale Schutztechnik, weil ich in der Situation nicht so wirklich sehen kann, wo genau, gerade wenn ich nicht immer Kampfsport mache oder Kampfkunst praktiziere, dass ich sage, die linke Hand geht wie, als wenn ich mir durch die Haare fahren will, in den Nacken. Der Ellenbogen schützt die Stirn und die ganze Seite vom Kopf. Über 90% der Angriffe kommen von rechts, ja. Wenn ich dann stabil stehe, kann ich zusätzlich noch meine linke Hand hier wie so einen Rahmen um den Kopf legen, für die wenigen Fälle, wo der Schlag von der anderen Seite kommt und habe von hier halt einen ganz stabilen Schutz, wo ich auch schwere Schläge einstecken kann, ja. Und das geht recht schnell. Von hier bis hier ist das ruckzuck eingenommen, die Position, und ist universell, ist intuitiv. Wenn ich das einmal drauf habe, selbst wenn es nicht perfekt läuft und ich stehe hier so und der Schlag kommt und ich schaffe nur irgendwie die Arme hier hochzunehmen und der Schlag trifft hier auf, ohne dass die schon perfekt fertig ist, ist ja ein Riesenunterschied, als wenn mich eine Faust am Kopf trifft und ich danach zu Boden gehe. Da gibt es ja Überwachungsvideos aus Notaufnahmen, wo, wenn man die Hände unten hat, wird man einfach geschlagen und geht zu Boden. Und da hat man eine super Chance, von hier sich zu schützen.
Das sind ja schon mal einige super Tipps. Auch das kann man sich bei uns nochmal als Video anschauen, dass man wirklich, wenn jetzt die Beschreibung vielleicht ein bisschen abstrakt war, nochmal sich angucken kann. Wie sieht das denn tatsächlich aus? Wie oft macht ihr denn solche Schulungen und wie viele Kolleginnen und Kollegen haben davon bisher schon profitiert?
Grundlegend machen wir die immer quartalsweise, sowohl die Aufhörschulung als auch die Basisschulung. Wir machen das seit Ende 2022 ungefähr, führen wir das schon durch und wir bilden jetzt auch eigene Trainer, sowohl intern aus als auch jetzt für die Ärztekammer.
Und wie wird das angenommen von den Kolleginnen und Kollegen? Ich meine, die haben genug zu tun, ne? Und dann kommt noch so eine Einladung für eine Schulung rein. Ist das was, worauf man sich dann freut oder eher sagt, boah, also ehrlich gesagt habe ich da nun wirklich keine Zeit dafür?
Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Die kommen ja nicht freiwillig bei uns. Also mit Zeit haben, das ist einfach ein ganz normaler Arbeitstag für die, wo die aber nicht ihren normalen Job machen, sondern zu uns geschickt werden. Und man sieht so viele Gesichter morgens, wenn die da ankommen am Freitagmorgen, die sind so ratlos bis positiv und viele sind richtig schlecht drauf, sitzen dann schon so, gucken schon so griesgrämig und man merkt, sie zeigen so mit der ganzen nonverbalen Kommunikation auch, ich habe da überhaupt keinen Bock auf den Schrott. Da kommt jetzt wieder einer und der quatscht uns voll und wir sind da wirklich an der Front und der quatscht und will uns dann wieder erzählen, wie ich das deeskalierend da hinbekomme. Ja, und dann fangen wir erstmal an mit der Schulung. Und dann, schon nach den ersten Slides, während Jessica unterrichtet, springe ich plötzlich auf, spiele einen aufgebrachten Patienten, schreie sie an und schlage auf Jessica ein. Und dann sitzen erstmal alle ganz geschockt und denken, wow, was denn jetzt hier passiert? Ja, ich kann auch ganz gut ausrasten. Uns ziemlich lebensnah. Ja, und dann sage ich so, wer kann sich vorstellen, dass ihm das passiert im Alltag? Und dann ist bisher jede Hand hochgegangen, in jedem Kurs von jeder einzelnen Person. Sage ich so, und jetzt zeige ich mal, wie Jessie sich verhält, wenn sie so eine Schulung durchlaufen hat. Und dann schützt sie sich, stößt mich weg, kommt sicher aus der Situation raus. Und spätestens dann sagen alle, okay, das will ich lernen. Das will ich heute Abend drauf haben, wenn ich hier rauskomme. Und das machen wir am Anfang. Und dann haben wir bisher wirklich geschafft, auch die größten Skeptiker irgendwie mitzunehmen.
Besonders schön finde ich es auch. Wir hatten auch ein, zwei wirklich schwere Vorfälle, wo Mitarbeiter länger ausgefallen sind. Und dass gerade diese Mitarbeiter sich aktiv dazu entschieden haben, dann doch an unseren Schulungen teilzunehmen, wo wir schon am Anfang manchmal gedacht haben, na, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu viel Konfrontation ist. Und aber auch besonders von denen haben wir dieses positive Feedback bekommen. Ja, Mensch, hätte ich das vorher gekonnt, dann wäre die Situation sicherlich anders ausgegangen.
Ihr habt schon beschrieben, wie es ist, die Leute kommen ein bisschen lustlos rein und während des Seminars, ja, packt ihr sie so richtig und zeigt denen auch richtig auf, was für eine Relevanz das für ihren Arbeitsalltag hat. Was kriegt ihr denn noch für Feedback, wenn es vorbei ist? Was sagen die hinterher?
Also ganz, ganz positiv am Ende des Tages, dass sie wirklich begeistert sind, oder man begegnet denen ja im Klinikalltag auch später nur durchweg gutes Feedback, was uns natürlich in unserer Arbeit bestärkt. Und auch die Geschäftsführung hat mal gesagt, also sie unterstützt es auch deswegen so, weil sie gesagt, die haben mal gehört, dass sie da nicht gerne hingehen und nachher alle begeistert sind. Und deswegen hat sie dann auch beschlossen, dass alle geschult werden sollen, wirklich.
Aber tatsächlich, das Beeindruckendste finde ich immer, wir zeigen die Techniken, die Teilnehmer probieren die aus und plötzlich heißt es, das funktioniert ja wirklich. Und das ist immer so der Moment, wo ich denke, ja, es funktioniert wirklich und es ist so einfach. Man muss es nur einfach wissen.
Die Skepsis ist groß manchmal vorher. Und dann ist es schon gut, wenn man auch wirklich Sachen unterrichtet, die tatsächlich funktionieren. Die müssen sich darauf verlassen können, die müssen merken, tatsächlich, jemand kann viel stärker sein, ich kann nämlich trotzdem befreien. Ja, wenn ich das dann nicht spüre, dann ist das alles sinnlos.
Wie ist denn das nach der Schulung? Also ändert das was an dem Habitus, an der Ausstrahlung dieser Mitarbeiter, dass sie selbstbewusster wirken und vielleicht schon dadurch etwas Abschreckendes haben für Leute, die gewalttätig werden könnten?
Also grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, dass wir auch viele Übungen zur Körperhaltung, also zur nonverbalen Kommunikation machen und unsere Mitarbeiter da schon wirklich auf einem guten Level sind. Ich glaube, was nochmal deutlich besser wird, ist dieser Gefahrenradar. Also einfach dieses Wahrnehmen von Gesamtsituationen und wenn man merkt, so die Stimmung wird schon ein bisschen ja diffuser, dass sie dann wirklich als Team zusammenarbeiten und gemeinsam in die Situation reingehen und da schon als Team agieren.
Erstmal diese Beschreibung gerade, die fand ich ganz toll, weil das ist die Urkernbeschreibung von Gewaltprävention. Wenn ich so wirke auf jemanden, dass er mich gar nicht erst angreifen will. Das ist ja Gewaltprävention in Reinsform. Und wir machen anfangs auch Übungen zu der nonverbalen Kommunikation, wie wirke ich auf andere mit so Gassentrainings. Und da sieht man schon, dass wir es mit Profis zu tun haben. Ne? Ich unterrichte sonst ja auch Selbstverteidigung, mache auch die Übungen. Und wenn ich jemanden von der Straße nehme, der macht auch oft viele Sachen falsch. Und wenn diese Leute diesen Situationen schon immer ausgesetzt sind, die können, man sieht das sofort, umschalten und haben das auch schon, vieles davon.
Wird das Programm denn alle Mitarbeitenden im Klinikum Leverkusen erreichen, nach und nach? Oder was ist vorgesehen? Wer zuerst und welche Bereiche profitieren als erstes davon?
Ja, grundlegend gibt es ja von der Arbeitssicherheit eine Gefährdungsbeurteilung. Und das heißt, schon alleine nach der Gefährdungsbeurteilung sind alle Bereiche, die eine hohe potenzielle Gewaltgefährdung haben, sind zu diesen Pflichtschulungen vorgesehen. Darüber hinaus können sich immer alle Mitarbeiter freiwillig anmelden, wenn noch Restplätze frei bleiben oder kurzfristig auch frei werden, dann kann man immer freiwillig dran teilnehmen. Und natürlich alle, die an unser Notrufsystem angegliedert sind, also wenn sich Stationen aktiv dazu entscheiden, an diesem Notrufsystem teilzunehmen, dann werden auch da alle Mitarbeitenden geschult. Das heißt, im besten Fall haben wir später mal alle unsere 2400 Mitarbeiter geschult.
Aber auch nicht durch uns persönlich, weil das ist jetzt das, wir haben erstmal nur die Notaufnahmen, die Intensivstationen und jetzt nach und nach auch das Patientenmanagement geschult. Aber weil wir das nicht alle selbst machen können, dann könnten wir nichts anderes mehr machen. Bilden wir jetzt Trainer aus, haben noch nicht begonnen, aber suchen schon Kandidaten aus den Schulungen, wo wir sagen, die müssen natürlich mehr als eintägig schulen, mindestens 4 Tage. Und dass die das dann weitertragen und weitermachen am Klinikum, auch zusätzlich zu uns, weil dann können wir das ausbreiten und wirklich alle schulen. Weil es kann die Reinigungskraft treffen, es kann jeden, der Patientenkontakt hat, treffen.
Ihr habt schon gesagt, mit den Schulungen alleine ist es nicht getan, ne? Also da muss es auch von Seiten der Klinik andere Maßnahmen geben, die zum Schutz der Mitarbeitenden beitragen. Was ist das denn zum Beispiel? Also was kann man als Klinik ergänzend noch einführen, um für mehr Sicherheit zu sorgen?
Grundlegend ist es erstmal den Mitarbeitern dieses Bewusstsein zu geben. Gewalt ist nicht in Ordnung. Wir stehen hinter euch und wir akzeptieren nicht, wenn sich jemand daneben benimmt. Und wenn sich jemand daneben benimmt, dann folgen auch Konsequenzen daraus. Darüber haben wir eine Grundsatzerklärung unserer Geschäftsführung, die sich offiziell dagegen positioniert, und zwar nicht nur gegen körperliche Gewalt, sondern auch gegen jegliche Form von Diskriminierung, verbaler Gewalt, also wirklich dieses gesamte Portfolio, und damit gekoppelt ist auch unser Schnellmeldesystem. Also das heißt, die Mitarbeiter werden aktiv darauf hingewiesen, über einen QR-Code auch jeden Gewaltvorfall zu melden, entweder zu statistischen Zwecken, dann taucht es nur in der Statistik auf, dass etwas vorgefallen ist, und uns interessiert nicht nur, was vorgefallen ist, sondern wie schwerwiegend war es auch für den Mitarbeiter. Und wünscht der Mitarbeiter sich Unterstützung oder hat er es im ersten Falle nur gemeldet? Und da sehen wir einfach, dass unser Unterstützersystem unglaublich gut angenommen wird. Das heißt, fällt etwas vor und der Mitarbeiter ist belastet, kreuzt er meistens an, er möchte gerne Unterstützung vom Unternehmen haben. Und da haben wir 2 Gewaltpräventionsbeauftragte im Unternehmen, die dann zusammen mit den Mitarbeitern die weiteren Schritte überlegen. Gibt es eine Unfallanzeige bei der Berufsgenossenschaft, worüber ich auch psychologische Hilfe bekomme? Reicht zum Beispiel unser Peer Support? Also wir haben psychosoziale Ersthelfer im Unternehmen, die einfach nur mal ein unverbindliches Erstgespräch führen und so ein bisschen die Belastung reduzieren. Oder ist es so schwerwiegend, dass wir eine Strafanzeige gemeinsam mit dem Unternehmen und den Mitarbeitenden stellen und daraus resultieren dann Gefährderanschreiben oder Hausverbote? Also wer bei uns sich grob daneben benimmt, bekommt auch das Hausverbot und darf dann für elektive Eingriffe nicht mehr Patient in unserer Klinik werden.
Und dann gibt es noch mehr. Also wir haben einen Sicherheitsdienst, im Moment noch nur nachts, macht aber auch tagsüber Sinn. Ist aber auch nicht die Allheillösung, wie alle immer denken, weil wenn schon ein schwieriger Patient reinkommt, der von der Polizei begleitet wird manchmal, weil er auffällig ist, da ist es super, wenn man sagt, der Sicherheitsdienst kann dann gleich dabei bleiben oder jemand wird auffällig im Wartebereich. Das ist auch toll, wenn man den dazurufen kann. Nur wenn ein Patient plötzlich ausflippt, sowohl auf Station als auch in der Notaufnahme, gerade im Raum, im Patientenkontakt, der Sicherheitsdienst kann nicht daneben stehen, wenn ich einen Patienten oder eine Patientin untersuche und so weiter. Das ist ja ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Wenn er in dem Moment ausrastet, muss der sich selbst schützen können. Ne? Dann kann ich jedem Krankenhaus empfehlen, dem Netzwerk Sicher im Dienst beizutreten von der Polizei und Landesregierung. Das hatten wir auch als erstes Krankenhaus gemacht. Da arbeiten wir auch ganz eng als Koordinierungsmitglieder jetzt für dieses Netzwerk. Und das ist einfach zu machen in wenigen Minuten. Da kann man sich austauschen, man kann sich vernetzen, man kann sich Informationen holen. Man kann als Privatperson beitreten und auch als Institution. Und das wäre ein erster wichtiger Schritt.
Mittlerweile sind auch einige Kliniken in dem Netzwerk Sicher im Dienst, sei es Gelsenkirchen, sei es Essen, jetzt ist das Uniklinikum Münster noch beigetreten. Also unser Klinikverbund wird auch da immer stärker.
Wie sieht das denn aus? Für so ein Programm ist es natürlich total wichtig, dass eure Geschäftsführung da auch dahinter steht. Wie ist das denn bei euch?
Bei uns steht die Geschäftsführung zu 100% dahinter und das ist ganz großartig und ich glaube auch etwas Besonderes, denn bei uns wird etwas getan, bevor wirklich was Schlimmes vorgefallen ist. Im Normalfall kennen wir es eigentlich immer so, dass erst was Schlimmes passieren muss, bevor man reagiert, und wir können jetzt im Vorhinein schon agieren. Das heißt nicht, dass nie etwas vorfallen wird, aber wir werden da wirklich großartig unterstützt. Wir sind im Netzwerk in Sicher im Dienst. Wir sind in der Form dann auch zu Terminen unterwegs. Bei der Ärztekammer haben wir das Curriculum mitentwickelt. Wir sitzen mit am runden Tisch im Ministerium für Sicherheit im Dienst. Und all das, was einfach auch Netzwerk und Austausch ist, wird von unserer Geschäftsführung unterstützt und gibt uns da den Freiraum, wirklich auch die Gewaltprävention fürs ganze Gesundheitswesen voranzutreiben.
Das ist wunderbar. Was kann man denn als Einzelperson tun? Also wenn Ärztinnen und Ärzte oder MT oder andere Mitarbeiter im Gesundheitssystem das jetzt hören, was kann man persönlich tun, auch vielleicht um die Klinik mal darauf hinzuweisen, was es da für Möglichkeiten gibt?
Die Geschäftsführung vielleicht kontaktieren, ja. Und das ist ja auch kein nice to have. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Also Gewaltprävention oder Mitarbeitende vor Gewalt im Alltag, im Arbeitsalltag zu schützen, das ist, ich glaube, seit 2023 gesetzlich verankert. Das ist die Pflicht der Geschäftsführung und die kann auch persönlich haftbar gemacht werden. Also ähnlich wie beim Strahlenschutz. Da weiß ja auch jeder, da darf man nichts anbrennen lassen. Beim Gewaltschutz ist es dasselbe. Also es geht heutzutage nicht mehr ohne. Ja, man kann nicht ein Klinikum betreiben ohne einen Strahlenschutzbeauftragten, ohne ein Konzept für Strahlenschutz zu haben, ohne ein Brandschutzkonzept zu haben. Und Gewaltschutz gehört einfach auch dazu.
Seht ihr euch in Leverkusen noch als Vorreiter oder ist jetzt inzwischen in anderen Häusern schon Ähnliches passiert, dass man sagen kann, es geht so langsam in die Breite, in die Fläche, dass also vielleicht in Nordrhein-Westfalen erstmal oder auch in ganz Deutschland gibt es ähnliche Projekte? Was wisst ihr da?
Es passiert mehr, aber ich sehe uns trotzdem als Vorreiter, weil nein, also wir waren also nicht nur die Ersten, die dem Netzwerk sicher im Dienst beigetreten sind, sondern ich glaube, das Besondere war auch, dass wir von Anfang an eigene Mitarbeiter haben im Klinikum, die das Personal schulen und wo es so etabliert ist, dass sich das quasi selbst fortsetzt. Ja? Es gibt immer viele Kliniken, die haben mal einen Deeskalationstrainer eingeladen, machen dann mal einen Kurs, aber dann verpufft das wieder. Man muss es im Klinikum verankern. Man sollte Leute im Klinikum haben, die als Trainer geschult sind, damit die das weiter fortsetzen können.
Genau, oder auch wie unsere Gewaltpräventionsbeauftragten, die einfach kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit dazu machen. Das Thema Gewalt ist ja Gott sei Dank aus der Tabuzone rausgekommen, dass man auch darüber sprechen kann. Und jetzt muss man aber auch das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter stärken, für ihr eigenes Recht einzutreten. Niemand muss sich am Arbeitsplatz beschimpfen lassen, treten lassen, bespucken lassen. Da ist einfach eine Grenze überschritten und diese Grenze darf man auch klar setzen.
Früher war es ja eher so, dass man sagt, das Thema darf gar nicht aufpoppen, sonst denken die Leute, wir sind ein schlechtes Krankenhaus. Heutzutage weiß man, jeder hat das Problem. Und bei uns kann man sagen, auch gerade beim Pflegemangel, kommt zu uns, wir haben ein Konzept, wir versuchen euch zu schützen. Das Problem ist überall das Gleiche. Das Verhalten in der Notaufnahme ist überall ähnlich, nur bei uns versuchen wir euch zu schützen. Das kann man ja eher positiv sehen für jedes Klinikum oder für jede Praxis.
Was habt ihr denn noch vor jetzt, um das in Zukunft weiterzuentwickeln? Also ihr habt andere Coaches ausgebildet, die oder ihr seid dabei. Und was gibt's noch? Also wenn ihr mal träumen könnt in die Zukunft, was könnte man denn noch aufsetzen auf das, was ihr jetzt schon macht, um es noch besser zu machen?
Super wichtig wäre, dass ein größerer Anteil des Klinikums geschult ist schon. Das ist das A und O. Vielleicht auch, dass man tagsüber einen Sicherheitsdienst hat. Ich gebe mal noch mal ein Beispiel aus der letzten Woche vielleicht. So, da ist ein Patient, der war offensichtlich psychotisch, ja, ein jüngerer Patient. Der ist von der Polizei in die Notaufnahme gebracht worden und die haben den da abgeliefert und sind gegangen. Und dafür ist es super, wenn man tagsüber auch einen Sicherheitsdienst hat, der gleich dabei bleiben kann. Weil der ist dann ausgerastet, der ist dann halbnackt in den Garten gesprungen. Dann kam sein Vater, wollte ihn beruhigen, hat seinen Vater umgeschauen, hat ihn niedergeschlagen und so weiter. Dann musste von der Polizei und uns zusammen überwältigt werden und ins Bett gebracht werden und so weiter. Und für solche Geschichten, wo es schon absehbar ist, dass Probleme gibt, da ist das super, natürlich einen Sicherheitsdienst da zu haben zum Beispiel. Das wäre was vielleicht auch bei uns gut wäre, wenn man noch tagsüber auch einen Sicherheitsdienst hat, nicht nur nachts. Ansonsten sind wir, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt schon. Wir haben ein aktives System. Wir machen weiterhin diese Umfragen, werten die Schnellmeldungen aus. Wir bleiben aktuell. Wir passen das an die Situation an. Das ist also nicht eine Sache, die einmal gemacht wurde, sondern es ist lebendig in unserem Unternehmen.
Das ist eigentlich wirklich das A und O, dass jeder davon hört und dass er nicht nur einmal davon hört, sondern dass er regelmäßig davon hört. Dass es einfach dazugehört. Das ist nichts Besonderes, sondern das ist eigentlich, es gehört einfach dazu. Und das ist so wirklich das Ziel, dass es sich ja so festigt und etabliert, dass es für jeden einfach ganz klar ist, dass es so etwas gibt.
Vielen lieben Dank, Jessica und Marc, für diese spannenden Einblicke in eure Arbeit. In unseren Social-Media-Kanälen gibt es übrigens viele kurze Videos, die die Schutztechniken nochmal ganz genau zeigen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis angekommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine weiteren Folgen. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns am besten. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.